damit Jesus heute bei uns ankommt und durchkommt. Weiter nichts. Heiliger Geist, das ist Jesus multipliziert in den Gläubigen. Jesus aktuell am Wirken, an uns, in uns und durch uns. Und darum geht es dem Heiligen Geist. Das macht er. Dass Jesus durchkommt mit seinem Wesen in uns. Das spricht die Bibel von der Frucht des Heiligen Geistes. Und dass Jesus bei uns durchkommt mit dem, was er tut. Und da spricht die Bibel von den Gaben des Heiligen Geistes. Jesus ist im Himmel, wissen wir vielleicht, mit seinem auferstandenen Leib oder auferstandenem Geistleib. Und die Frage ist, ob das alles ist. Ich denke, nein. Im 1. Korinther 12 steht, wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Ihr seid der Leib Christi. Und jeder einzelne von euch ist ein Glied an diesem Körper. Also der Heilige Geist erfüllt und durchtränkt Menschen und verbindet sie dadurch zu einer besonderen Körperschaft, sage ich mal. Und diese Körperschaft nennt die Bibel den Leib von Christus. Und was hier so steht, ihr seid alle durch einen Geist zu einem Leib getauft, das ist hier nicht von der Wassertaufe gesagt, wie viele denken und sagen. Sondern es geht hier um ein Getauftwerden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, so erfüllt werden, wie so ein Schwamm, der ins Wasser reinkommt, dass er so ganz drin ist in diesem Element des Wassers. Und wenn du ihn rausholst, dann kommt das auch wieder raus. Und dass wir so in den Heiligen Geist hineingetaucht werden und erfüllt werden, dass Heiliger Geist wieder aus uns rauskommt. Das ist so die persönliche Pfingsterfahrung. Die ist hier gemeint, nichts anderes. Das wäre ein extra Thema. Getauft werden im Heiligen Geist, können wir jetzt nicht behandeln. Ich habe aber einiges drüber geschrieben, gedruckt, gibt es im Internet, das verkündigte Wort.de und so weiter. Könnt ihr alles nachlesen, auch das von heute. Ist wichtig, ist eigentlich Grundlage für das, was heute kommt, dass wir das kennen. Jedenfalls Menschen, die der Geist Gottes erfüllt hat, bilden miteinander den Leib von Jesus. Weil Jesus heute durch die Gemeinde auf dieser Erde anwesend sein will, in unserer Welt. Also ein Mensch ohne Körper wäre Gespenst, ne? Nicht sehr erstrebenswert. Ist Jesus bloß ein Gespenst, kann man fragen. Ist er nicht. Er ist wenigstens doppelt reell. Das heißt, er hat einen Leib im Himmel und er hat einen Leib auf der Erde. Und der besteht aus geisterfüllten Menschen. Und diese geisterfüllten Menschen bilden die einzelnen Organe oder Teile dieses Körpers. Und das ist die Frage, ist das eine Theorie oder wird es sichtbar? Und die Bibel sagt, es wird sichtbar. Jedem wird die Offenbarung oder die Sichtbarwerdung des Geistes gegeben zum Nutzen, dass etwas Nützliches passiert, lese ich hier. 1. Korinther 12, Vers 7. Und wie wird es sichtbar? Durch diese Gaben oder Gnadengaben, durch die Kräfte des Heiligen Geistes. Und das sind im Grunde genommen die Gaben, die Jesus selber praktiziert hat auf dieser Erde. Sodass durch Jesus Gottes Kraft und Gottes Weisheit und Gottes Liebe sichtbar geworden ist. Das konnte man sehen. Und dieselben Gaben, die Jesus hatte, die verteilt er heute auf seinen Körper auf der Erde. Ich lese aus 1. Korinther 12, ab Vers 7. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, in dem anderen Glaube, in demselben Geist, in dem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, in dem einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, übersetzt Luther, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Es gibt noch mehr solche Gabenlisten im Neuen Testament. Ich beschränke mich mal jetzt auf die. Man kann diese Gaben jetzt aufteilen, wenn man das will, in so verschiedene Kategorien oder Kriterien oder einteilen. Spare ich mir jetzt. Viel wichtiger ist, dass Gottes Geist sie austeilt, nicht wie wir sie einteilen. Man kann das auch alles verschieden definieren und verstehen. Viel wichtiger ist, dass Jesus durch sie handelt und dass Gemeinde dadurch aufgebaut wird und vorankommt. Man kann darüber auch debattieren und sich streiten, ob diese Gaben nun natürlich oder übernatürlich sind. Soll ich euch mal was verraten? Gott kennt diese Unterscheidung gar nicht. In der Regel nennen wir Menschen das, was jenseits unserer Scheuklappen liegt, übernatürlich. Aber Gott hat alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Das ist für ihn überhaupt kein Unterschied, wo wir den jetzt machen. Also müssen wir nicht drüber diskutieren. Gnadengaben oder Charismen sind Gaben, die wir ohne den Heiligen Geist und ohne den Glauben an Jesus nicht hätten. Punkt. Das ist das Einzige. Gnadengaben, Charismen oder wie ihr es nennen wollt, sind Gaben, die wir ohne den Heiligen Geist und ohne den Glauben an Jesus nicht hätten. Und dazu gehört dann noch, dass wir diese Gaben hoffentlich zur Ehre Gottes einsetzen und dass dadurch Gemeinde vorankommt und aufgebaut wird. Das wäre noch ein wichtiges Kriterium. Also, dass Gott dadurch zum Zuge kommt oder dass Jesus eben hier durchkommt und Gott alle Ehre bekommt. Und da merken wir schon, solche Gaben sind Aufgaben. Gnade bedeutet immer auch Verantwortung. Wenn Gott uns was gibt, was schenkt, haben wir Verantwortung, wie wir damit umgehen, wie wir damit haushalten. Es geht also bei diesen Gnadengaben, bei diesen Charismen nicht um frommes Spielzeug. Und es geht auch nicht um geistliche Selbstbefriedigung, dass ich was habe, wo ich dann mich gut fühle und die anderen auch. Sondern es geht darum, dass Jesus mit dem, was er heute sagen und tun will, unter uns durchkommt. Das ist alles. Dass Jesus mit dem, was er sagen und tun will, heute durchkommt. In unserem Leben und im Leben der Gemeinde, dort wo wir sind. Dass Jesus aufleuchtet, dass Jesus sichtbar wird, dass Gottes Geist aufleuchtet, dass er sichtbar wird. So steht es hier, jedem wird die sichtbare Werdung des Geistes gegeben. Das Aufleuchten kann man auch übersetzen, das Aufleuchten des Geistes, die Offenbarung des Geistes. Und zwar zum Nutzen oder zum Gemeinwohl, zum Vorteil, zum Wohlbehagen, ganz wörtlich zum Zusammentragen, zum Zusammenbringen, zum Vereinigen. Dass also Jesus in den vielen unterschiedlichen Leuten insgesamt durchkommt. Das ist das Anliegen. Bei jedem kommt etwas von Jesus und von seinem Dienst durch. Und wenn dann Gemeinde zusammenkommt und diese verschiedenen Teile zusammenkommen, dann kommt der ganze Jesus in der Gemeinde durch und ist anwesend. Das kann man erleben, das kann man sehen, das kann man hören, das kann man fühlen vielleicht sogar. Also Jesus möchte durch diese Gaben heute so wirken, wie er zu Lebzeiten auf der Erde gewirkt hat. Und was hat denn nur so der Jesus auf der Erde so gesagt und gemacht und getan? Also er hat zum Beispiel mit Leuten geredet. Und nicht alle, die zu ihm kamen, meinten es immer ehrlich. Kommen welche vom CIA, also Central Intelligence Agency, Außenstelle Jerusalem, und die sagen: Jesus, wir wissen, du bist kein verlogener Politiker, du bist aufrichtig, du sagst, was du meinst, du redest Klartext, du redest den Leuten nicht nach dem Mund, du sagst, was Gott will, Sag mal, ist es einem gläubigen Juden erlaubt, diesem gottlosen Kaiser, der sich als Gott verehren lässt, Steuern zu zahlen? Oder ist es nicht erlaubt? Das ist eine gute Frage. Oder eine böse Frage. Sagt er ja, verdirbt er es mit dem frommen Volk. Sagt er nein, legt er sich mit den Römern an. Egal was er sagt, die Falle wird zuschnappen. Was sagt er? Gebt mir mal so ein Geldstück. Was für ein Bild ist denn da drauf und was für eine Umschrift? Also Jesus hatte da nichts einstecken. Und ein frommer Jude trug im Tempelbezirk nicht solches Götzengeld rum. Das hatte keiner, außer die Spitze schon enttarnt. Und seine Antwort, dann gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht, aber gebt Gott, was Gott zusteht. Ergebnis, diesen geschulten Spitzeln klappt der Unterkiefer runter und sie ziehen den Kopf ein und ziehen sich ergebnislos zurück. Auftrag gescheitert. Was hat Jesus gemacht? Er hat mit einem Wort der Weisheit geantwortet. So nennt Paulus das hier, Wort der Weisheit. Es steht nicht da, dass Jesus lange gegrübelt hätte, was sage ich denn jetzt? Es steht doch nicht, dass er jetzt hier so im Bundesgesetzbuch des Römischen Reiches oder von Israel oder im kirchlichen Amtsblatt nachgelesen hätte, was man denn hier sagen muss. Sondern im Augenblick war die Antwort da. Sie ist ihm eingefallen oder von Gott oben zugefallen. Und er gibt sie einfach weiter. Also bei einem Wort der Weisheit geht es um Antwort auf Probleme, um Lösungen von Schwierigkeiten, dass man einen Weg in auswegloser Lage findet, eine geniale Antwort auf eine schwierige Frage. Wir haben heute alle eine Menge Probleme, nehme ich an. Jedenfalls Kirche und Gemeinde hat immer Probleme. Und jeder kreist um seine Probleme. Und wenn jemand kein Problem hat, dann ist das sein Problem. Jesus ist anders. Der hatte keine Probleme, der hat Lösungen. Und er ist nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Und er hat seine Lösung noch nie in langen Sitzungen oder in schlauen Büchern gesucht und gefunden. Womit ich nicht sagen will, dass das immer schlecht ist. Manchmal ist das ganz nützlich. Aber Jesus war im ständigen Austausch mit seinem himmlischen Vater. Und er weiß alles. Echt. Der hat auch für alles immer eine Lösung und eine Antwort. Diese Lösung muss bloß noch vom Himmel auf die Erde kommen. Also da ist sie schon. Und durch sein Wort der Weisheit kommt diese Lösung, diese göttliche Lösung oder Antwort auf die Erde. Und Jakobus schreibt mal, wenn jemanden von euch Weisheit mangelt, na, dann soll er doch Gott einfach drum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird sie ihm bestimmt antworten, ohne Vorwürfe zu machen. Gott kann so ein Wort der Weisheit in der Seelsorge geben. Guck, das könnte die Lösung sein. Mach das mal so. Oder in Auseinandersetzungen mit anderen. Oder bei Lösungen von Bauaufgaben. Wie kriegen wir das jetzt hier hin? Wie kommen wir hier weiter? Selbst bei Geldfragen. Wo kommen wir an Geld ran? Plötzlich hat jemand ein Wort, so oder so geht das. Wort der Weisheit. Was hat Jesus noch gemacht? Sagt schon, er hat mit Leuten geredet. Also redet mit einer Frau. Und dann sagt er ihr so ganz locker, hol mal deinen Mann her. Dann sagt er, ich habe keinen. Dann sagt er, stimmt. 5 hast du gehabt. Und der jetzt bei dir untergekrochen ist, das ist nicht dein Mann. Wort der Erkenntnis. Wort der Erkenntnis. Jesus wusste, was er eigentlich nicht hätte wissen können und dürfen, was nur diese Frau wusste und was Gott wusste. Jesus wusste, was verborgen ist. Aber Jesus konnte und kann immer noch ins Herz schauen. Gott ins Herz schauen und auch den Menschen ins Herz schauen. Vor allen Dingen ins Herz Gottes schauen. Und Gottes Geist kann das auch. Er schaut in Gottes Herz, was da ist, was Gott bewegt, und er schaut auch in unsere Herzen. Er weiß Bescheid. Und er kann uns diese Dinge auch mal mitteilen, die er da sieht, die wir von uns aus nie rauskriegen würden. Also Dinge, die einen Menschen betreffen oder irgendwelche Zusammenhänge oder auch geistliche Zusammenhänge. Der Gedanke kommt einfach. Es kann auch sein, man spürt oder fühlt etwas und weiß es gar nicht, wo kommt das auf einmal her? Und lernt dann vielleicht, das betrifft gar nicht mich, das betrifft jemanden anders, der hat dort an der Stelle ein Problem oder hat Schmerzen oder irgendwas und Gott will jetzt was zeigen, was hier gerade abgeht oder wo er seine Aufmerksamkeit drauf richtet und wo er gerne helfen möchte. Und vielleicht muss man da erst ein bisschen reinkommen, das zu merken, betrifft das jetzt mich, betrifft das andere, ist es einfach, weil bei mir was spinnt oder will Gott mir was zeigen? Und dann sprich doch mal aus und schau mal, ob dort was ist, wo du merkst, da legt Gott jetzt gerade den Finger drauf, vielleicht bei jemandem anders, ein Wort der Erkenntnis. Das nächste, Jesus untersucht einen Feigenbaum, er hat Hunger, er will essen, aber nicht Blätter, sondern Feigen. Das Problem, er findet keine Feigen, sondern nur Blätter. Und dann sagt er so ganz locker, das war's mit dir, Baum, taugst eh nur zu Brennholz. Und das Ding verdorrt. Und die Jünger staunen und sagen, wie geht denn sowas? Und Jesus sagt ganz einfach, wenn ihr glaubt. Wenn ihr Glauben habt, dann könnt ihr noch viel mehr, dann könnt ihr auch Berge hüpfen spielen. Ich meine nicht, dass ihr auf Bergen rumhüpft, sondern dass die Berge vor euch ins Meer hüpfen. Berge bewegen. Oder Jesus ist unterwegs und will ein Kind heilen und da kommt die Nachricht zu spät. Das Kind ist tot. Und Jesus sagt dem Vater, keine Angst, glaube nur. Glaube nur. Und dann geht er zu dem Mädchen, nimmt sie bei der Hand und sagt, komm, steh auf. Und die steht auf. Ganz einfach, oder? Ja, so einen Baum mal versenken oder verdunnen lassen, Berge ins Meer schicken, Toten auferwecken. Gibt es diesen Georg Müller, dem legt Gott aufs Herz, er soll sich um Waisenkinder kümmern, Straßenkinder, die da in Bristol auf der Straße rumhängen. Hat eigentlich nichts, kein Geld und nichts, sieht er so ein Haus, sagt er, das könnte passen, kaufe ich. Sagt keinem, dass er Geld braucht, betet aber, umgerechnet 60.000 Euro und als er das Geld hat, kauft er das Haus und bringt die dort unter, versorgt sie mit Essen. Das ist manchmal spannend, weil war wieder mal soweit, essen alle, also nichts da, kein Geld da, kein Essen da, Kinder auf dem Tisch, Besteck auf dem Tisch, Teller auch. Was macht er? Was man vorm Essen macht, beten. Danke, Herr, dass du uns auch heute reichlich zu essen gibst. Amen. In dem Moment geht die Tür auf, kommt der Bäcker rein, war nicht abgesprochen, und bringt Körbe voll Brot und Brötchen und sagte, ich hatte so eine Unruhe in mir, ich muss ihn das einfach bringen, es hat mir keine Ruhe gelassen, könnt ihr das eventuell gebrauchen? Während er noch redet, scheppert's draußen, mächtig, verunglückter Milchmann mit seinem Gefährt und er ist gezwungen, seine ganze Ladung mit seiner Milch und Schlagsahne und alles den Kindern abzuliefern und sie haben ihre Mahlzeit. Gabe des Glaubens. Gott wird für uns sorgen, auch wenn ich das nicht sehe. Also es geht hier nicht um diesen allgemeinen Glauben, ich gehöre zu Gott und Jesus hat mich gerettet und da komme ich in den Himmel, das ist hoffentlich Grundlage. Sondern es geht um einen sehr speziellen Glauben, der Gott dort vertraut, wo nichts zu sehen ist und er weiß, das wird jetzt geschehen. Sowas kannst du nicht machen, was der Georg Müller gemacht hat. Es sei denn, du hast die Gabe des Glaubens. Irgendwie stürzt mein Headset ab. Mal gucken, ob wir das wieder hinkriegen. So. Also, Gott kann es schenken, dass du für einen Menschen oder eine Sache einen ganz sicheren Glauben hast. Das geht gut aus, das wird Gott tun, Gott wird so handeln, in jedem Fall. Und wo diese Gabe des Glaubens wirkt, dort ist alles möglich, was Gott möglich ist. Und du hast einen ganz großen Frieden drüber und du kannst da sehr gelassen sein. Diese Gabe des Glaubens hat nichts mit einem gewissen Gehabe des Glaubens zu tun, ne? Dass man so an seinen eigenen Glauben glaubt und dann irgendwie Druck macht und sowas. Das gibt es auch, aber das meine ich jetzt nicht. Gabe des Glaubens. Was hat Jesus noch gemacht? Er hat Kranke geheilt, ziemlich viele. Wie hat er das gemacht? Unterschiedlich. Er hat mal Schlamm genommen, Schlammpackungen, hat mal mit Spucke irgendwie hantiert, er hat mal Hände aufgelegt, er hat mal Menschen ganz nah rangenommen. Danke, hoffentlich stürzt das jetzt nicht ab. Ja. Er hat mal auf weite Distanz gemacht, 30 Kilometer oder so. Also ganz verschiedene Methoden. Die Frage ist jetzt, welche Methode funktioniert am besten? Antwort: keine, wenn du es von dir aus versuchst. Oder jede, wenn du die Gabe der Heilung hast. Oder eine Gabe der Heilung. Interessanterweise steht das im Urtext im Plural. Übersetzen die bloß alle nicht so, oder die meisten nicht. Gnaden, Gaben, Charismen der Heilungen. Also jeder Christ kann und sollte und darf für Kranke beten. Und dann passiert mehr oder weniger etwas. Und bei manchen passiert echt viel. Und bei manchen, wenn die zum Beispiel so für Knochensachen beten oder verkürzte Beine oder sowas, dann passiert da regelmäßig was. Oder andere, die beten mit einer besonderen Vollmacht so für innere Probleme, also um innere Heilung, seelische Verletzungen und haben da eine ganz große Vollmacht. Bei anderen geht vielleicht regelmäßig Migräne weg, wenn sie beten. Oder Herzsachen. Oder was weiß ich. Es scheint so zu sein, so wie es Fachärzte gibt, die ja auch für verschiedene Sachen zuständig sind, scheint es auch im geistlichen Bereich so Fachrichtungen zu geben oder verschiedene Gaben. Jesus hatte die alle, er konnte jeden heilen. Wie gesagt, er verteilt sie auf seinen Leib. Ja? Und da kann nicht jeder alles gleich gut. Das kann sich also unterschiedlich ja, verteilen. Gottes Geist teilt dazu und das ist nicht menschlich zu machen. Aber wenn Gott diese Gabe gibt, dann musst du keine große Aktion machen, es geschieht einfach. Und die Menschen werden gesund. Jesus kann heute genauso heilen wie damals und wie zu allen Zeiten. Wenn er nur Leute findet, denen er diese Heilungsgabe anvertrauen kann oder eine davon. Er tut es gern. Und ich habe das schon gesehen und erlebt. Muss allerdings sagen, ich würde es gerne noch viel lieber und viel öfter sehen. Und viel intensiver an vielen Stellen. Also da darf noch mehr geschehen unter uns. Auch so an richtigen Wundern, das ist so die nächste Gabe, die hier steht. Wunderwirkungen, schreibt Paulus, oder Kraft, Wunder zu tun. Kraftwirkungen. Man kann das eigentlich gar nicht so richtig übersetzen, was hier steht. Energiemata, Dynamion, das sind so zwei Powerworte, Energie und Dynamis. Ja, Energie und Dynamit, das zusammengenommen, ergibt was ungeheuer Kraftvolles. Energien, Wirkungen der Kräfte. Dazu gehören, denke ich, Totenauferweckungen und sowas. Oder sehr starke Wunder, dass so mal ein Arm nachwächst oder Bein oder sowas. Oder Totenauferweckungen. Dämonenaustreibungen werden auch so bezeichnet. Vielleicht gehört es auch dazu, dass beim Gebet Menschen unter der Kraft des Geistes mal zu Boden gehen und dann von Gott so eine Spezialbehandlung bekommen. Also ich meine jetzt nicht, wenn Leute umgeschubst werden, das ist Kinderei und ist da nicht gemeint. Also so richtig starke Wunder. Ich denke, auch da haben wir noch Nachholbedarf. Aber Gott möchte auch mit seiner ganzen Kraft in der Gemeinde wirken. Dann steht als nächstes hier Prophetie. Manche sagen auch Weissagung, aber Prophetie ist, glaube ich, besser. Prophetische Rede, sagt Luther. Das ist von Gott inspirierte Rede. Dass jemand also etwas weitergibt, was auf dem Herzen Gottes ist. Jetzt für den Augenblick, für diese Person oder diesen Ort oder diese Lage. Entweder jetzt in der Gegenwart oder es wird etwas aufgedeckt, was in der Vergangenheit lag. Oder wir werden vorbereitet auf etwas, was in der Zukunft liegt. Das ist alles dort möglich. Jesus, nimm's mal wieder weg. Das war keine Prophetie jetzt. Jesus hat das immer wieder gemacht, er wurde als Prophet auch bezeichnet. Und Prophetie ist eine der wichtigsten Gaben, das erklärt Paulus in 1. Korinther 14, wäre wieder einen eigenen Vortrag wert. Und es geht dabei nicht um neue Offenbarungen zur Bibel hinzu, sondern es geht darum, dass die Bibel aktuell wird, dass sie aktualisiert wird in unsere Lage, in unsere Situation hinein. Also es wird nichts Zusätzliches kommen. Aber ich sage mal, die Bibel ist ein ziemlich dickes Buch. Ne? Wenn du jetzt wissen willst, was gilt denn jetzt gerade für mich im Augenblick, was will Gott mir jetzt sagen, ne, da kannst du hier lange blättern. Oder was heißt denn das konkret, diese Voraussage der Zukunft, dass das wird geschehen, was heißt das für unser Land jetzt oder für unsere Gemeinde? Dort setzt Prophetie ein. Dass es aktuell und konkret wird, was in der Bibel schon steht. Gott redet. Also in meiner Bibel steht, dass er kein stummer Götze ist, sondern dass er redet. Und Jesus sagt mal, was jedes Schaf kann, das sollte auch jeder Christ können. Das Schaf kann die Stimme des Hirten hören und unterscheiden. Und so sollte der Christ die Stimme von Jesus oder die Stimme Gottes hören können. Und der Heilige Geist ist ein prophetischer Geist, schon immer. Er hat die Propheten ausgestattet. Und als Petrus das zu Pfingsten ein bisschen erklärt, was da gerade läuft, sagt er, Gott wird seinen Geist ausgießen und eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Euren Alten gibt es in Träumen, es gibt auch prophetische Träume. Oder in der Offenbarung ist vom Zeugnis Jesu die Rede, es wird erklärt, dieses Zeugnis Jesu, das haben die Gläubigen alle, und da steht, das ist der Geist der Prophetie. Gottes Geist redet, er ist ein Geist der Prophetie, das gehört zu ihm. Also, Gott redet und manchmal sagt er was, das betrifft auch andere, und das sollen wir weiter sagen, und das geht dann in Richtung Prophetie eben. Die gibt es in verschiedenen Ebenen. So ein Eindruck hat innerlich einfach oder ein Bild oder es kommt ein Wort oder ja, gibt vielleicht noch ein extra Thema hier, nehme ich mal an, hoffe, weil das kann ich jetzt nicht alles. Es gibt eine Offenbarung, die muss oft noch ausgelegt werden, was bedeutet das jetzt? Und dann ist noch die Frage, wie wende ich es an? Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Prophetie, das hängt ein Stück miteinander zusammen, das ist verwandt miteinander. Und auch das Nächste gehört in diesen Bereich durchaus noch hinein, Unterscheidung der Geister. Ganz wörtlich Unterscheidungen von Geistern. Kommen wir wieder zu Jesus, der wusste immer, mit wem er es zu tun hatte. Der sah sofort, ob jemand glaubt oder ob jemand von finsteren Mächten bewohnt ist oder was hier gerade so abgeht. Und auch was heute so abgeht in der Welt oder in der Gemeinde, auch in der frommen Welt, das kann menschlich sein, also einfach aus der frommen Seele kommen. Es kann vom Geist Gottes inspiriert sein, dass jemand hier vom Geist Gottes geleitet ist. Es kann auch von anderen Geistern inspiriert sein, von frommen oder von finsteren Geistern. Und die Frage ist ja, woher ist das jetzt, was hier gerade so läuft oder vorgeschlagen wird oder dieser Typ, der hier was macht, ist das von Gott, ist das menschlich, ist das eine Mischung oder haben sich hier noch andere Mächte reingemischt? Was läuft hier eigentlich? Woran merkt man das? Wie kann man das unterscheiden? Du kannst es nicht durch äußere Merkmale oder Manifestationen unterscheiden, die sagen gar nichts. die können überall gleich sein. Du kannst es oft auch nicht durch den Inhalt unterscheiden. Das kann alles sehr fromm klingen. Und Dämonen können sehr fromm sein. Und es gibt viele religiöse Geister, gerade in Kirchen und Gemeinden, bis hin in die frömmsten Kreise. Und diese religiösen Geister, das ist nicht der Heilige Geist, sondern ich sage immer, das Religiöse ist der Feind des Geistlichen, so rum. Und je frömmer die Tarnung ist, desto schlimmer ist oft und die Wirkung und desto subtiler. Und die Frage ist, wie kriegen wir das auseinander? Und das sieht und weiß man einfach, wenn man die Gabe der Geisterunterscheidung hat. Eine Gabe, die ganz notwendig ist, heute mehr denn je. Kann Gott aber wahrscheinlich nur reiferen Christen anvertrauen, weil es schwierig ist, mit diesen Wahrnehmungen auch umzugehen. Man wird sehr einsam. Die meisten werden einen nicht verstehen. Und entweder du hebst ab, weil du die Dinge durchschaust, oder du wirst depressiv, weil du so viel Finsteres siehst, wo alle jubeln und denken, es ist ganz fromm und Gottes Geist ist am Werk. Also es ist schwierig. Und nach meinem Eindruck gibt es diese Gabe kaum in unseren Gemeinden, so gut wie nicht. Aber sie wäre ganz, ganz notwendig. Also ich sage mal, die seltenste Gabe, Geisterunterscheidung, jetzt komme ich zur häufigsten, Sprachenrede oder Sprachengebet. Arten von Sprachen, ganz wörtlich. Und das ist die einzige Gabe, von der wir nicht wissen, ob Jesus sie gehabt hat. Vermutlich oder vielleicht hatte er sie nicht nötig, weil er immer wusste, wann er wie und wie lange beten sollte. Also, die Kommunikation von Jesus mit seinem himmlischen Vater, die war vollkommen, die war perfekt. Und wir alle, bei denen das nicht der Fall ist, ist diese Gabe des Sprachengebets eine ganz große Hilfe. Dann kann ich nämlich unabhängig von meinem Verstand und was ich mir so ausdenken kann und auch nicht begrenzt durch meinen Verstand und meine Erkenntnis, was ich gerade so weiß und meinen Wortschatz, kann ich einfach beten und weiß, ich bete jetzt genau das Richtige, das, was Gott haben will. Man sagt es in einer Sprache, die man nicht gelernt hat, die man zunächst noch nicht versteht, man muss sie nicht lernen. Gottes Geist schenkt das im Augenblick, es kommen einfach Silben, man spricht die auf und merkt, es funktioniert und es ergibt eine Sprache und man kann so reden. Und wer das praktiziert und da drin treu ist, der merkt, wie das seinen Glauben aufbaut. Und wie er in die Dinge Gottes, vielleicht auch in die Welt des Geistes, stärker hineinkommt und vielleicht dann auch andere Gaben dann langsam auftauchen. Und wir immer vertrauter wird mit Gott und mit den Dingen Gottes. Möglicherweise war das eins der Geheimnisse des Paulus. Der hat ja ziemliche Vollmacht. Und die Frage ist ja, woher die kam. Und er sagt mal, Kapitel 14, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Also er hat das selber ganz viel täglich, stundenlang praktiziert. Und ich denke, wer das möchte, dass er mehr in der Gegenwart Gottes lebt, dass er die Welt des Geistes höher oder tiefer hineinkommt, wer sich nach einem intensiveren Gebetsleben sehnt, für den ist das Sprachengebet eine wertvolle Hilfe einfach. Das schenkt Gott sehr häufig, und zwar oft in Verbindung damit, dass er Menschen mit seinem Geist erfüllt, also dass Pfingsten persönlich wird. Da ist häufig das Sprachengebet mit dabei. Ich will da kein Gesetz draus machen, aber wir lesen das recht häufig in der Apostelgeschichte, dass das da einfach mit durchkommt. Und dieses Sprachengebet gehört zunächst in den geistlichen Alltag eines Christen, also dass ich es im persönlichen Gebetsleben anwende. So in das Kämmerlein, sagt Jesus. Schließ dich da mal ein und bete zu deinem Vater und praktiziere es da fleißig. Man kann in dieser Sprache übrigens auch singen, so wie ich Deutsch auch singen kann, wenn ich singen kann. Und das ist was Gutes und gerade Sprachengebet, also wenn ich das singe, hilft oft so, wenn man mal so nicht so gut drauf ist. Also so ein bisschen deprimäßig oder so, probier's da mal mit Gesang in dieser Sprache. Das ist das, was gut auch dort rausholen kann. Kann man auch zusammen singen im Chor, muss man nicht erst üben, geht sofort. In der Gemeinde, in der Gebetsgruppe, Gebetskreis oder Gottesdienst ist das Sprachengebet nur sinnvoll, wenn es zusammen mit der Schwesterngabe der Auslegung praktiziert wird oder Interpretation. Das ist auch wieder mit der Prophetie verwandt. Ihr merkt, ich habe es mit der Prophetie, aber die steckt einfach in vielen mit drin. Also, jemand empfängt eine Eingebung wieder von Gott, was das, was der andere oder er selber in Sprachen gerade gesagt hat, gebetet hat, was das jetzt für die Gemeinde bedeutet. Und das sagt er dann in der verständlichen Sprache, also in der Regel in der Muttersprache, weiter. Und es kann da durchaus vorkommen, dass ein Wort, das an Gott gerichtet war, Gott, du machst das und das, von Gott so bestätigt wird, dass er dann sagt, ich werde das und das tun. Dass es also dann in einer Form der Prophetie für die Gemeinde kommt. Das ist möglich. Es kann auch sein, dass ein Sprachengebet oder Sprachengesang die Atmosphäre so reinigt, dass man Gott besser hört und dann einfach dadurch Prophetien freigesetzt werden. Ich durchschaue das nicht so ganz, aber das ist so eine Erfahrung. Jedenfalls in der Gruppe, in der Gemeinde ist es wichtig, dass eine Auslegung dabei ist. Ich denke, es kommt so schon häufig genug in der Kirche vor, dass da irgendwelches unverständliches Zeug gesagt wird oder gesungen wird, Latein oder so. Wir müssen das durch Sprachengebet nicht noch fördern, sondern da ist es gut, wenn die Auslegung einfach dabei ist. Heiliger Geist, Jesus wirksam an uns, in uns, durch uns, Jesus durch uns, sein Geist und seine Gaben. Jesus hat in diesen Gaben und in dieser Kraft Gottes, in dem, was so dazugehört, gedient als Einzelner, bis so ins Alter von 30, 33 Jahren auf dieser Erde. Seitdem setzt er diesen Dienst fort auf dieser Erde durch die geisterfüllte Gemeinde, die jetzt sein Körper auf der Erde ist. Darum geht's. Es gehört also zusammen, den Geist Gottes empfangen haben, von ihm erfüllt sein und zum Leib von Christus gehören. Es ist wichtig, dass wir da eingegliedert sind. Wie willst du Verbindung zu Jesus haben, wenn du nicht zu seinem Leib gehörst? Das wird schwierig. Und hack mal die Hand ab und lass sie irgendwo alleine liegen getrennt. Das geht nicht lange gut. Ja, also im Leib Christi verankert sein, mit Jesus verbunden, sodass Jesus durch seinen Leib und durch die einzelnen Teile des Leibes die Glieder wirken kann und da gehören diese Gaben dazu. Durch diesen Geist sind wir mit Jesus verbunden und sind wir untereinander verbunden zu diesem Organismus, in dem und durch den Jesus so handelt. Jesus lebt, er ist sehr lebendig, sein Geist macht lebendig und das wird sichtbar, zum Beispiel durch diese Gnadengaben, die wir besprochen haben. Lass dich beschenken, wenn dir das ein Anliegen ist, dass Jesus durch dich wirkt. Und wenn du da Fragen hast oder ein Anliegen hast oder merkst, ja, ich brauche das oder will Gott mir das schenken, dann ist hinterher noch Gelegenheit. Es sind Menschen da, mit denen du reden kannst. Ministry Team heißt es auf Deutsch oder wer auch immer, wer eben da schon solche Erfahrungen gemacht hat. Lass dich beschenken durch Gottes Geist und erlebe so Jesus in Aktion. Amen.